verbo?
Heute haben wir einen frischen Kinotipp für euch. Der Wolfman ist eine der klassischsten Horrorfiguren. Ein Mensch verwandelt sich, meist bei Vollmond, in eine haarige Bestie, einen Werwolf. Diesen Stoff interpretiert nun Regisseur Lee Whannell neu, der zuvor bereits mit The Invisible Man einen klassischen Horrorstoff aufarbeitete. In Wolfman verschlägt es die junge Familie Lovell in die Wälder von Oregon, wo man einen Trauerfall aufarbeiten und vor allem als Familie wieder enger zusammenrücken will. Doch anstelle von Ruhe und Liebe finden sie das absolute Grauen in den Wäldern. Wolfman spielt mit klassischen Horrorelementen und vermischt sie mit einer tragischen Geschichte über Familie und Verlust und jagt dem Zuschauer so einige Schauer über den Rücken. Mit Christopher Abbott und Julia Garner ist das Ganze zudem hochkarätig besetzt und vor allem Fans praktischer Spezialeffekte sollten auf ihre Kosten kommen. Wolfman ist ab sofort nur im Kino zu sehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
Von Sin City und From Dusk Till Dawn kommt eine neue Dimension des Terrors. Ohne Gnade.
Verfluchte Drecksbude!
Wir müssen sie uns vom Hals halten.
Ohne Ausweg.
Aber wir nehmen meinen Wagen.
Ich fahr mit dir.
Ohne Kompromisse.
Ich hab was für dich gebastelt.
Planet Terror.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline. Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Das ist Folge 362 und ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch Theresa.
Hallo.
Und André.
Moin moin.
Und wir sprechen heute über Robert Rodriguez' Film Planet Terror aus dem Jahre 2007. Das machen wir gleich. Vorher, ihr kennt das, kommen noch ein paar Informationen. Zum einen möchten wir uns ganz kurz bei den Leserinnen und Lesern der Deadline bedanken, die beim Leserpoll mitgemacht haben und uns auf Platz 2 ihrer Lieblingspodcasts gewählt haben. Vielen Dank dafür. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und dann, André, wollen wir natürlich nochmal auf nächste Woche hinweisen, quasi, wenn ihr diese Folge hört oder wenn ihr die Folge direkt am Freitag hört, dann ist es morgen in einer Woche soweit. Unsere erste Live-Show ist am Start im Hamburger Savoy Kino. André, nochmal ganz kurz, was können die Leute erwarten und was müssen sie mitbringen?
Mitbringen hoffentlich gute Laune und Bock auf Horror. Was können sie erwarten? Ja, wir gucken zusammen im Savoy Kino Hamburg am 1. Februar einen Horrorfilm, und zwar The Evil Dead, das Original von Sam Raimi. Und davor gibt es einen kleinen Live-Podcast von uns, circa eine halbe Stunde, in dem wir ein bisschen über den Film beziehungsweise ein bisschen Fun Facts und Trivia und Co. erzählen. Und Ablauf ist halt, ihr kommt rein, 22:30 geht's offiziell los, es kommt die typische Kinowerbung, wir podcasten ein bisschen, quatschen und danach gibt's den Film. Das ist so der Rahmenablauf. Und ja, wir sind schon richtig gespannt. Wie du sagst, erste Mal, von daher ein bisschen Lampenfieber, glaube ich, kommt mit, aber das gehört ja auch dazu. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr und ja, hoffe ihr auch und seid zahlreich dabei.
Ich bin ja jemand, der nur im Stehen Lampenfieber hat. Sobald ich sitze, ist es weg. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ein Glück haben wir uns dazu entschieden, ja, Dann beim Podcasten zu sitzen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also kommt dahin. Es haben auch schon ein paar Leute nachgefragt. Also wir haben auch danach, ist natürlich ein bisschen eng das Zeitfenster, ist dann wahrscheinlich, sind wir erst gegen 1 Uhr fertig oder so. Aber wir haben natürlich dann noch Zeit, um noch Fotos oder so mit euch zu machen, weil da schon ein paar Leute nachgefragt haben. Also das machen wir natürlich gerne.
Es gibt Aftershow im Foyer. Ja.
Genau. Ansonsten, genau, guckt bei uns auf unserer Supporter-Seite nach, die ihr verlinkt seht in den Shownotes, support.devilsanddemons zusammengeschrieben.de. Es gibt eine neue Folge, Heiter bis Schuppig, die, André, die du mit Therese aufgenommen hast. Vielleicht da nochmal in 2 Sätzen, was habt ihr euch da vorgenommen und war es wieder lustig?
Also lustig war es in jedem Fall. Wir haben nach der ersten Folge mit The Last Breath von uns, ein Hai-Film, haben wir uns diesmal The Blood Surf genommen oder auch Krokodylus, ein Kroko-Horrorfilm, und haben natürlich auch ein neues Bingo dafür erstellt. Ein Croxploitation-Bingo habe ich mir aus dem Ärmel geschüttelt. Und das haben wir gespielt und das hat sehr gut gepasst und sehr gut funktioniert und hatten zahlreiche Treffer. Und hatten sehr, sehr viel Spaß und haben Filmfehler gefunden und uns über sehr viele tolle Stereotypen lustig gemacht. Es war sehr großartig.
Sehr gut. Hat es dir auch Spaß gemacht, Theresa?
Auf jeden Fall. Ich fand es auch richtig cool. Also auch dann zu Hause da mit dem ausgedruckten Zettel zu sitzen und dann auf Pause zu machen. So, ha, da ist es. Und mir das zu notieren, das hat schon Spaß gemacht. Und auch drüber zu reden, ne, wie das auch immer so ist. Wir waren so, ja, okay, nicht so lange. Und dann war es am Ende irgendwie doch dreiviertel Stunde, die wir da aufgenommen haben, weil es ja doch so viel gab, über das man sich aufregen konnte. Und tatsächlich auch, so viel schon mal vorab, auch Dinge, die man loben konnte. Da ist nämlich nicht alles schlecht an diesem Film. Und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, und wenn ihr diese Episode jetzt hört, dann liegt auch schon eine Watchparty hinter uns, bei der wir da sogar ein Live-Bingo gespielt haben. Und ich vermute mal, das ist jetzt ein Blick in die, also, oh Gott, das ist jetzt zeittechnisch, das ist Plusquamperfekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also, ich vermute, dass es gestern gut gewesen ist beim Live-Bingo und wir das dann in der Zukunft vielleicht noch häufiger machen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr uns, wie gesagt, auf unserer Supporter-Seite unterstützen. Da gibt's noch anderen Bonus-Content, Alt-F4-Shorties von Theresa, Slashermania, der neue Sendeplan ist zum Beispiel dort zu lesen. Also guckt da unbedingt mal rein. Ihr könnt uns aber natürlich auch weiterhelfen, indem ihr uns einfach weiterempfiehlt, indem ihr ein Abo bei Spotify hinterlasst, eine Bewertung, uns Kommentare, Feedback hinterlasst, die Glocke drückt. Ihr kennt das Spielchen. Ja, es ist tatsächlich so, André, es ist mal wieder ein ganz seltenes Ereignis geschehen. Wir besprechen hier einen Film, den ich noch nicht zuvor gesehen habe. Und es ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten ein Film gewesen, bei dem ich tatsächlich keine Ahnung hatte, was ich erwarten sollte. Ich kannte halt nur die Bilder von Rose McGowan mit ihrem Maschinengewehrbein. Aber ansonsten wusste ich wirklich gar nichts über den Film. Also natürlich, dass es von Rodriguez ist und dass es zu Grindhouse gehört und so weiter. Aber inhaltlich wusste ich tatsächlich, bis wir den Film auf den Sendeplan gesetzt haben, nicht mal, dass es ein Horrorfilm ist. Da war ich schon so überrascht, dass ich habe den raufgesetzt und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich dachte so, warum fragt denn heute keiner, ob das okay ist, wenn das kein Horrorfilm ist? Und dann habe ich erst erfahren, dass es überhaupt ein Horrorfilm ist. Also das muss ich sagen, heute besondere Folge. Wie ging's dir? Wie ist deine Vorerfahrung mit dem Film?
Ja, ich habe ihn damals zum Start gesehen vom Grindhouse-Feature, beide auch direkt gesehen, inklusive Trailer, inklusive alles, was dazugehört. Und war eh damals auch sowieso schon Rodriguez-Fan und überhaupt und hatte richtig Bock und sah schon natürlich in den Trailern auch schön abgefahren aus. Und wurde auch nicht enttäuscht. War ja wirklich ein schönes Experiment damals. Hat man so in der Art lange nicht mehr gesehen, vor allem nicht eben auch von so namhaften Regisseuren und in so groß aufgezogen. Und hat riesen Spaß gemacht damals, das im Double-Feature. Und hat jetzt aber auch wirklich auch wieder eine lange Zeit beide nicht mehr gesehen. Deswegen war ich jetzt auch mal beim Rewatch gespannt, wie er jetzt inzwischen wirkt und ob er immer noch so viel Spaß macht.
Theresa, du hast den Film auch nicht zum ersten Mal gesehen.
Genau, ich habe den vorher schon tatsächlich ein paar Mal geguckt, obwohl ich den jetzt auch länger nicht mehr geschaut habe. Mir ist ja noch aufgefallen, ich habe den sogar mal bei einem Date geguckt. Und da ist aber nichts draus geworden. Aber trotzdem, irgendwie muss ich da dran denken, ist jetzt auch halt, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Aber irgendwie verbinde ich das so ein bisschen damit und habe mich jetzt auch gefreut, den mal wiederzusehen, weil ich den auch ja einfach als spaßig in Erinnerung hatte und auch als spaßiger als Death Proof tatsächlich, weswegen ich mir den jetzt auch nicht nochmal angeguckt habe. Also zum einen geht es um den ja auch heute nicht und ich meine, den kenne ich prinzipiell auch, aber ich glaube, da ist meiner Meinung nach der Film auf jeden Fall der einfach mehr Spaß macht.
Ja, und für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht, also es haben sich hier die beiden Regisseure Robert Rodriguez und Quentin Tarantino für dieses Grindhouse-Projekt zusammengetan. Es war so, dass Tarantino, glaube ich, eine längere Zeit lang bei sich zu Hause so Double-Feature-Vorführungen veranstaltet hat, auch so mit Trailern, die er dort eingespielt hat und alles mögliche, und man immer zwei Filme geguckt hat und Robert Rodriguez war halt auch am Start und dabei stellten die beiden fest, dass sie halt für so ein Double-Feature von zwei Filmen ein und dasselbe Plakat besaßen. Und dann erzählte Rodriguez eben Tarantino, dass er eben selber unbedingt auch mal so ein Double Feature machen wollte. Und er dann dachte, hä, warum machen wir beide das denn nicht? Also wenn nicht bei uns beiden, wenn das nicht bei uns beiden klappt, bei wem dann? Und dann hat Tarantino gesagt, klar, machen wir. Wir nennen das Ganze dann auch Grindhouse. So wie das Kino sozusagen früher auch bezeichnet wurde. Also bezeichnet man heute natürlich auch immer noch so. Aber es bezieht sich eben vor allem auf die 1970er Jahre. Da hat man eben so Low-Budget Filme, die in so ganz kleinen, schäbigen, in Deutschland würde man sagen Bahnhofskinos gespielt wurde. Damals so in der 42nd Street in New York City war das, glaube ich. Da liefen den ganzen Tag diese Filme dort in den Lichtspielhäusern dort. Und das hat man eben Grindhouse-Kino genannt. Und hier, André, hat man eben ein Double Feature. Therese hat es eben schon gesagt, wir haben hier zwei Filme. Zuerst läuft Planet Terror, danach läuft Death Proof. Sind auch wohl damals, als die ersten Vorstellungen kamen von diesem Double Feature, sind viele Leute wohl nach Planet Terror gegangen, weil sie nicht wussten, dass da noch ein Film kommt. Und das Ganze dann schön aufgebaut mit so ein paar Werbeclips dazwischen und eben Fake-Trailern, die natürlich aus heutiger Retrospektive natürlich fantastisch sind, wenn wir eben sehen, dass dort der Fake-Trailer zu Machete lief, den Robert Rodriguez dann später zu einem Spielfilm verfilmt hat, dass dort der Trailer von Eli Roth Thanksgiving lief, der letztes Jahr als Langspielfilm in die Kinos kam, Hobo with a Shotgun war dabei und natürlich noch die zwei auch sehr, sehr witzigen Trailer zu Werewolf Woman of the SS, in dem man, also von Rob Zombie, in dem Trailer man auch Nicolas Cage als Fu Manchu sehen konnte. Und mein Favorit ist tatsächlich Edgar Wright's Don't. Da finde ich den Trailer einfach so geil. Weiß nicht, ob du den nochmal angeguckt hast, aber allein dieses gesamte Konzept, was dahinter steckt, das ist einfach schon einfach großartig, dass sowas nochmal auf die Beine gestellt wurde, ne?
Ja, und halt auch mit so namhaften Leuten, ne? Dass die ja natürlich in ihrem Dunstkreis und natürlich mit ihrem Ruf wahrscheinlich nicht schwer gefallen ist, dass sich sofort natürlich Filmemacher mit Rang und Namen gemeldet haben und sagen, ey, ich mach da was für euch. Das ist sehr, sehr cool, ja. Und das ganze Gesamtkonzept funktioniert halt perfekt. Und die Trailer sind halt mega gut, ja. Da hat man sich damals schon beim Gucken direkt gewünscht, bitte mach daraus irgendwie einen Film, weil es halt teilweise so geil absurd war. Und dieser Don't-Trailer ist wirklich mega gut. Und dann auch wirklich diesen Original, wie diese Originalsprecher von früher, immer so schön dumpf, ne? Und irgendwie pro Trailer wird halt so 17 Mal der Titel genannt des Films und so, richtig gut, ja.
Ja, und ich weiß nicht, Theresa, hast du die auch nochmal angeguckt, die Trailer?
Ich habe jetzt nur den von, war ich auch erstaunt darüber, dass man das so auf Englisch ausspricht, Machete. Also halt einfach, ist ja im Deutschen einfach Machete so. Aber war ich irgendwie so spricht man das auf Englisch aus, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich den jetzt halt auch auf Englisch geguckt habe. Den habe ich jetzt vorher nochmal gesehen und die anderen habe ich irgendwann auch schon mal gesehen. Also irgendwann habe ich die alle schon mal gesehen. Gut, in Erinnerung habe ich aber nur noch den hier SS-Krams und den Thanksgiving-Trailer. Ansonsten habe ich die, glaube ich, zum Großteil vergessen. Finde aber auch, dass das ein sehr nettes Gimmick ist, um ja da irgendwie auch nochmal so die Liebe zum Genre zu untermauern und auch zu zeigen, okay, wir haben hier uns Mühe gegeben, wir haben hier ein Konzept und das ziehen wir auch richtig durch. Und das finde ich echt ziemlich cool.
Ja, und vor allem auch, dass sie halt wirklich halt von namhaften Regisseuren diese Trailer haben produzieren lassen. Das ist halt auch schon mal cool. Und wie gesagt, wenn man sich halt diesen Thanksgiving-Trailer jetzt nochmal anguckt, fällt einem auch auf, da wurde natürlich jetzt von Eli Roth nicht alles umgesetzt. Jetzt mittlerweile, wie viele Jahre ist das her? 17 Jahre später fast. Aber ein paar Sachen sind drin und zum Beispiel auch einzelne Kills, die da damals schon angeteasert wurden, die sind dann auch im fertigen Film jetzt gelandet. Das fand ich schon durchaus ganz cool. Aber wir wollen uns heute vor allem mit Planet Terror beschäftigen, dem ersten Teil des Double Features sozusagen. Und bevor wir da ins Detail gehen, würde ich sagen, Theresa und André, erzählt doch unseren lieben Hörern mal, worum es in dem Film eigentlich geht.
Sehr gerne. Die Gogo-Tänzerin Cherry Darling kündigt ihren Job im Nachtclub und will Stand-Up-Comedian werden. Auf einer Landstraße begegnen ihr Militärfahrzeuge, die auf dem Weg zu einer nahen gelegenen Basis sind. Dort will ihr Anführer Malden vom Biochemiker Abby eine weitere Dosis eines gefährlichen Giftgases namens DC2 erwerben. Seine Männer und er selbst wurden in Afghanistan mit DC2 vergiftet und damit zu Zombies. Nur das Gift selbst wirkt als Gegengift und verhindert die zerstörerischen Nebenwirkungen. Im Zuge einer Auseinandersetzung mit Muldoon setzt Abby das Gas frei, das sich nun in der Umgebung der Basis ausbreitet und die Bewohner in Zombies verwandelt.
Cherry trifft in einem Diner zufällig ihren Ex-Freund Ray, den sie vor einiger Zeit verlassen hat und den sie nun bittet, sie zurück in die Stadt zu bringen. Auf dem Weg werden sie von Zombies angegriffen, die über Cherry herfallen und ihr rechtes Bein abbeißen. Ray fährt Cherry ins Krankenhaus. Dort treffen sie auf den psychopathischen Dr. William Block und seine Frau, die Anästhesistin Dakota Block, die gerade heute ihren Plan durchführen will, ihren Mann zu verlassen, um mit ihrer lesbischen Freundin Tammy durchzubrennen. Bald taucht auch Sheriff Hake auf und verhaftet den mysteriösen Al Ray wegen Waffenbesitzes. Kurz darauf greifen andere Zombies die Polizeistation an. Nach weiteren Verwicklungen gelangen die Überlebenden zur Militärbasis, wo sie Muldoon töten und aus der Basis fliehen. Die Hoke-Brüder sterben dabei und auch Al Ray wird getötet. Cherry gelangt mit dem Rest der Überlebenden nach Mexiko, um von dort aus die Gegenoffensive zu starten. Dort wird auch ihre Tochter geboren, die in einer letzten Liebesnacht der beiden gezeugt wurde.
Ja, genretechnisch würde ich sagen, klar, ich meine, der Titel gibt's vorweg, André Grindhouse, ne, aber man kann es natürlich auch so als modernen Zombie-Film bezeichnen, aber nicht besonders seriös, sondern eher aus der Fun-Splatter-Art, würde ich sagen.
Mhm. Ja, absolut.
Das ist so, finde fast, das ist so, erinnerte mich auch ein wenig, wir haben ja in den 2000ern nochmal diesen neuen Zombie-Boom gehabt, das erinnerte mich ein wenig auch an Filme wie Land of the Dead zum Beispiel und natürlich auch das Dawn of the Dead Remake, das passt da ja auch ganz gut rein, wobei es hier, finde ich, so was den Comedy-Faktor angeht und auch so ein bisschen diesen, ja, wie drückt man es aus, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Edginess, aber schon diesen pseudo-coolen Aufsatz obendrauf. Vielleicht ist auch einfach cool, ob es jetzt pseudo ist, das werden wir noch herauskristallisieren in den nächsten Minuten. Aber so, es ist schon kein Zombie-Film der finsteren Machart, sag ich mal.
Nein, überhaupt nicht. Es ist halt alles halt überzeichnet und verrückt und irre und halt mit One-Linern gespickt und dummen Sprüchen. Genau, es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Nein, das ist ja auch genau das Grindhouse-Ding, dass es alles total, alles inflationär ist und so richtig, richtig drüber, ja.
Alle 2 Minuten Explosion, eine große.
Explosion, Blut, Geschleime, genau, ja.
Auf Letterboxd hat der Film eine 3,4 von 5 als Durchschnittswertung, auf der IMDb eine 7 von 10. Der Film kam am 6. April 2007 in die US-Kinos und am 2. Oktober 2007 in die deutschen Kinos, hat knapp 23 Millionen US-Dollar gekostet und damit 8 Millionen US-Dollar eingespielt, aber noch weitere 23 Millionen auf dem Heimkinomarkt. Wenn ihr den Film sehen wollt, ist ein bisschen tricky in dem Fall. Alle FSK-Fassungen sind gekürzt durch die Bank, muss man in dem Fall sagen. Wenn ihr den Film ungekürzt sehen wollt, findet ihr entweder die Spio-JK-Fassung oder alternativ das Grindhouse Double Feature. Das ist ab 18 freigegeben. Da hat man damals, ja, ich weiß auch nicht, was da bei der FSK passiert ist. Also die Einzelfassung wurde ja sogar indiziert von Planet Terror, aber diese Grindhouse Double Feature Fassung nicht, obwohl dort keinerlei Gewaltkürzungen vorgenommen wurden. Ich würde diese Version sogar als die beste Version bezeichnen. Also falls ihr da rankommen könnt, dann würde ich diese empfehlen. Der Film läuft 105 Minuten in seiner Einzelfassung. Der Grindhouse-Fassung ist es, glaube ich, knapp 1,5 Stunden. Wie gesagt, der Film war 2008 oder wurde 2008 in Deutschland indiziert, ist aber seit Mai 2019 vom Index gestrichen. Ja, Theresa, die Content-Note-Liste, würde ich sagen, ist ziemlich lang, weil geschmackloser Film, ein bisschen Edginess drin, da wird wieder jeder und alles diskriminiert, was 2 oder 4 Beine hat, ne? Oder ein Bein.
Ja, kann man schon so sagen. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Es ist natürlich halt eben ein Film, wie du sagst, der ist ein bisschen edgelordig auch und nimmt das aber auch nicht so ernst. Also ich nehme diesen Film trotz der langen Liste an Content Note, also ich lese mal vor, was wir hier so haben. Gewalt an Tieren, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Gewalt an Kindern, Body Horror, Ableismus. Ich nehme den trotzdem nicht als schweren Film wahr, der danach so schwer auf der Seele lastet, dass man erstmal noch, weiß ich nicht, auf dem Sofa sitzt und ein bisschen den schwarzen Bildschirm anstarrt und sich spiegelt und sich fragt, wo man eigentlich falsch abgebogen ist im Leben. Also so ein Film ist das trotzdem, finde ich, nicht. Klar, der hat diese Themen drin, aber dann doch auf eine sehr verdauliche Art und Weise verpackt, wo man auch bemerkt, okay, es ist jetzt halt einfach kein ernster Film.
Es ist im Prinzip das, André, was man sich auch vorstellt, wenn man zum Beispiel, es war jetzt natürlich nicht genauso, wie ich es jetzt darstelle, aber wenn ich irgendwie einen Raum habe, einen leeren Raum, und da sperre ich Tarantino, Rodriguez, vielleicht noch Rob Zombie und Eli Roth ein für einen Tag lang und die dürfen nicht raus und haben die Aufgabe, ein Drehbuch zu schreiben, dann kommt halt sowas wie Planet Terror raus, so irgendwie halt totaler geistiger Dünnpfiff, aber schwer unterhaltsam, ne? Ich glaube, das trifft es dann ganz gut und dann weiß man, glaube ich, auch, ne, Theresa hat ja schon oft genug ihre Liebesbriefe an Eli Roth in Anführungszeichen hier vorgetragen. Man weiß, was es ist, wenn man liest, wer daran beteiligt war. Ne? So würde ich es mal ausdrücken.
Ja, ja, genau. Also du kannst dir genau ablesen, was es sein wird. Und wie gesagt, spätestens, wenn du halt wirklich dann in den Film einsteigst, die ersten Minuten reichen ja schon. Du merkst halt sofort, was die Tonalität ist. Und ich halt bei Theresa, das nimmst du halt nicht ernst. Das ist halt absolut alles großer Quatsch und so richtig Theater und überdreht und sage ich ja. Und deswegen sehe ich auch so, es gibt zwar einige herbe Dinge, auch von der Content-Dot-Liste eben, die in anderen Filmen aufschlagen würden, die man aber hier einfach so nicht wahrnimmt, weil es eben so komplett, es schreit dir ins Gesicht, das hier ist nicht ernst gemeint, so, das hier ist großer Käse. So.
Ich war ein bisschen erstaunt von der doch sehr großen, hohen Brutalität. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt, im Vorfeld. Aber du hast schon gesagt, André, diese Tonalität, die eben dabei ist, die sorgt eben dafür, dass auch diese Gewalt eher, das ist so diese typische, wenn da 100 Leute im Kino sitzen in einem 100-Mann-Saal, dann wird da gejubelt und gejohlt und gelacht, wenn dort irgendwie Leuten irgendwelche Gliedmaßen weggesprengt werden. Aber es ist nichts, wo man jetzt so, wie sagt man, mitfiebert und mitleidet groß und ohne jetzt, dass man nicht vielleicht auch trotzdem mit den Figuren sympathisieren kann. Aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwie angespannt im Kinosessel sitzt. Das ist wirklich was, wo man einfach Spaß hat. Und deswegen, wie gesagt, ja, Gewalt viel, Gewalt sehr grafisch, aber Gewalt, die, es klingt blöd, die nicht wehtut, ne?
Ja, genau.
Für die Zuschauer.
Ja, das ist es halt, ne? Es spratzt halt alles aus allen Ecken. Es ist halt ultra, ultra brutal und saftig und, sag ich ja, auch schleimig und so richtig fiese, widerliche Sequenzen, Beulen, Eiter, hast nicht gesehen. Also es ist schon alles richtig, richtig derbe und es gibt auch mal eine Szene, wo man sich vielleicht denkt, igitt, aber es ist halt immer noch mega lustig. Also du musst halt immer dabei lachen, weil es halt so überzeichnet ist. Und der nächste dumme Spruch folgt halt auch immer gleich, so dass du oder irgendein Slapstick-Moment oder so. So dass auch jede Gewaltszene, jede Ekelszene, alles immer aufgelockert wird und aufgelöst wird.
Ja. Regie geführt hat, wie gesagt, Robert Rodriguez, den kennt ihr vermutlich alle, hat ja damals, glaube ich, so seine ersten Filme war ja die Mexiko-Trilogie mit Desperado, Once Upon a Time in Mexico, El Mariachi, hat dann eben Filme wie Sin City gemacht, From Dusk Till Dawn natürlich, The Faculty haben wir hier auch schon besprochen. Seine letzten Filme waren so ein bisschen was anderes, Battle Angel Alita, fand ich für Rodriguez schon ein sehr ungewöhnlicher Film, hätte ich nicht gedacht, dass er so einen macht. Hypnotic, haben wir den zusammen in der Sneak gesehen? Ich habe den auf jeden Fall in der Sneak gesehen und es war
einfach... Nee, hab ich nicht gesehen, okay. Aber ich weiß, dass der ganz schöner Mist sein soll.
Ja, das war eine der seltenen Ein-Sterne-Wertungen, die ich vergeben habe. Aber er hat auch, ich weiß gar nicht, kennst du die Filme, Theresa? Das ist doch eigentlich so dein Metier. Er hat ja auch die 4 Spy Kids Filme gedreht, glaube ich, oder 3 waren es.
Oder 4. Also Spy Kids habe ich irgendwann tatsächlich mal geschaut, den ersten. Ansonsten, kenne ich halt From Dusk Till Dawn, Sin City und halt Faculty. Ach genau, hier Marietta habe ich auch mal geschaut. Four Rooms habe ich geschaut. Und das war's. Ich meine, gut, das sind schon mal ein paar Sachen, aber darüber hinaus habe ich tatsächlich von ihm jetzt nichts gesehen und habe den aber auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber finde es schon auch irgendwie spannend, wenn man sich so anschaut, was der so gemacht hat, dass dann halt irgendwie, weiß ich nicht, From Dusk Till Dawn neben Sharkboy und Lavagirl ist.
Ich wollte gerade sagen, er hat noch diesen legendären Sharkboy und Lavagirl-Film gemacht, der ja auch eine sehr, ich sag mal so, eine große Hate-Gemeinde, aber auch eine sehr große Liebhaber-Gemeinde haben soll. Ich habe den nie gesehen, aber...
Ich leider auch nicht, aber müsste ich eigentlich mal machen, auch hier mit dem jungen Taylor Lautner. Ja. Oh, David Arquette spielt sogar mit.
Das ist schon witzig.
Habe ich auch nie gesehen, ne.
Ach ja.
Ja, Ansonsten, Quentin Tarantino hat den co-directed, den Film. Genauso hat, glaube ich, Robert Rodriguez auch Death Proof quasi co-directed. Also die waren schon beide auch irgendwie gefühlt gegenseitig bei sich am Set. Und auch der Cast ist natürlich sehr namhaft, sehr groß. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier alle so schnell zusammenkriegen. Aber wir haben hier Leute bei Josh Brolin zum Beispiel. War ich auch überrascht, wusste ich gar nicht, dass der da mitspielt. Wir haben hier Bruce Willis mit einem kleinen Auftritt. Michael Biehn spielt hier mit. Tom Savini spielt hier mit. Sängerin Fergie, damals noch bei den Black Eyed Peas, spielt hier mit. Wir haben Marley Shelton, kennt ihr vielleicht auch, Scream 4 zum Beispiel, und natürlich Rose McGowan. Eigentlich schon sehr, Michael Parks spielt hier noch mit, ein sehr namhafter Cast mit sehr vielen Cameo-Auftritten gespickt, wobei das sind ja eigentlich schon fast keine Cameo-Auftritte mehr, weil die eigentlich doch relativ lang sind, größtenteils.
Man hat ja auch das Gefühl bei dem Film, dass jeder eine Hauptrolle hat. Weil es irgendwie, das Ensemble, was auch zusammenwächst während des Films, so die Gruppe wird einfach immer größer, bis am Ende ja gefühlt irgendwie, hast du gefühlt, ja, das halbe Dorf rennt damit. Das ist schon sehr lustig, ja.
Wie hat dir der Cast gefallen?
Ich mag den Cast richtig gerne, es passt alles irgendwie richtig gut zusammen. Finde die Cast-Entscheidungen treffen einfach richtig auf den Punkt. Egal ob Brolin da als fieser Chefarzt, Michael Biehn als Sheriff auch super, ein Savini, der hier mit lockerer Waffe durch die Gegend rennt und versucht irgendwie alles einzudämmen irgendwo. Also jede Cast-Entscheidung passt irgendwie wie die Faust aufs Auge in dem Film, finde ich. Das ist richtig gute Zusammenstellung. Und ja, wie du sagst halt, man hat das Gefühl, der halbe Cast wären Cameos, aber dafür haben sie viel zu viel Screentime. Von daher ist richtig coole Zusammenstellung an Leuten, ja.
Ist bei Bruce Willis natürlich wirklich witzig, weil sie hier natürlich den Gag eingebaut haben, dass man hier, ne, so wie das früher auch bei so Grindhouse-Filmen der Fall war, man hat hier einen absoluten Megastar, der steht hier auch groß auf dem Poster drauf und dann taucht er irgendwie gefühlt nur 25 Sekunden im Film auf. Und hier in dem Fall war es ja auch noch so, dass sie extra den Gag eingebaut haben, dass er auch mit den anderen Leuten gar nicht am Set war. Also man sieht die nie mit anderen Schauspielern im Bild, sondern immer nur das Gesicht von Bruce Willis. Und das irgendwie Traurige, weil wir wissen natürlich, was mit Bruce Willis geschehen ist, auch gesundheitlich, ist es letztendlich ein Foreshadowing ja auch gewesen auf seinen späteren Karriereverlauf, weil halt gefühlt waren seine letzten 30 Filme eigentlich alle genau so, wie es hier quasi als Parodie witzig gemeint war und dass er dann überall gedoubelt wird und nur mal für 10 Sekunden am Set auftaucht und so weiter. Also hier ist da ein bisschen Foreshadowing gewesen. Und wir haben natürlich mit Rose McGowan natürlich hier, ist ein Weinstein-Film, ne, Myra Max, hängt natürlich auch ein bisschen eng alles miteinander zusammen. Rose McGowan war ja zu diesem Zeitpunkt 2007 auch mit Robert Rodriguez tatsächlich liiert und auch verlobt. Und sie hat ja dann später auch ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, und hat da auch böse und wahrscheinlich auch zu Recht über Robert Rodriguez hergezogen, dass er halt auch ein sehr krankhafter, eifersüchtiger, herrschsüchtiger Typ gewesen sein soll. Er hat sogar mal von ihr verlangt, dass sie einen Lügendetektortest machen soll, um herauszufinden, ob sie ein Verhältnis mit Quentin Tarantino hat. Also das soll wohl ganz schön schlimm zugegangen sein dort, und sie hat ja dann später, war ja auch eine der federführenden Frauen, die damals in dem MeToo-Skandal rund um Hollywood, rund um Harvey Weinstein ja auch eine Rolle gespielt hat und ja auch bis heute quasi mit diesem Thema im Verbund steht. Und deswegen hatte ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch so einen leichten faden Beigeschmack, Theresa, weil diese Geschichte irgendwie, ich wusste halt, dass diese Leute ja irgendwie alle zusammenhängen und hier irgendwie noch friedlich miteinander Filme gedreht haben und sich das dann im Laufe der letzten 10, 15 Jahre ins Gegenteil umgeändert hat, hatte ich so ein zumindest, klar, das soll jetzt keinen Spaß am Film rauben, aber ich hatte zumindest ein Geschmäckle dabei.
Ja, ging mir auch so. Vor allem am Anfang haben wir ja eine sexy angehauchte Tanzszene von Rose McGowan, wo dann halt praktisch direkt danach die Einblendung kommt, ja, hier Executive Director oder was auch immer die gemacht haben, ne, Bob Weinstein und Harvey Weinstein, wo man sich denkt so, aua. Ist irgendwie schade. Vor allem, ich habe dann auch so gedacht, so, was hat die eigentlich noch so gemacht? Und ich habe halt auch das Gefühl, dass sie sich dann auch einfach echt sehr rausgezogen hat, was ich auch verstehen kann nach den Erfahrungen. Und gleichzeitig finde ich es total schade. Also, obwohl ich jetzt nicht so viele Filme mit ihr kenne, habe ich dann auch mal das Gefühl, ich sehe sie gerne. Und ich finde, gerade hier macht sie auch echt einen super guten Job, obwohl sie ja eigentlich eine sehr ja, eine Rolle hat, die man auch eigentlich als oberflächlich betrachten könnte, weil sie schon, glaube ich, primär da ist, um gut auszusehen. Aber trotzdem habe ich so eine Sympathie mit ihr und ich finde, sie verkörpert so das, was sie verkörpern soll, so gut, dass ich mich freuen würde, auch einfach noch mehr von ihr zu sehen, auch gerne in anderen Genreproduktionen halt wieder.
Sie ist ja auch einfach, ich finde es gar nicht, man muss das gar nicht sagen, so diese oberflächliche Rolle. Manche Leute können ja auch einfach mal cool sein, so, ne? Und sie spielt halt einfach eine coole Rolle. Klar kann man das, genau, klar kann man da irgendwie auch irgendwie eine Form von Sexismus oder so drin sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wir kennen ja auch alle Rodriguez und Tarantino und so. Das sind jetzt auch alles keine, wie sagt man, keine Unschuldslämmer, sage ich mal. Und man hat da Rose McGowan sicherlich nicht unbeabsichtigt hingestellt. Aber die war halt damals auch wirklich, André, einfach auch cool, ne? Also wenn ich so daran denke, so ein Scream, fand ich die immer cooler als Neve Campbell zum Beispiel. Und so auch im Film wie Phantoms zum Beispiel oder Jawbreaker und so. Ich mochte die, hab die immer gerne gesehen.
Ja, und auch Charmed früher.
Ja,
Charmed. Ich fand sie auch immer super. Ich habe die immer gern gesehen. Die war immer irgendwie da. Die gehörte ja auch so voll zu dieser End-90s, Anfang 2000er Riege irgendwie. Da gehörte die fest dazu, auch gerade eben im Genre. Von daher, nee, ich mag die auch total gerne und die macht hier einen super Job. Also absolut dieses, es ist halt fast ein bisschen schade, dass sie ja nicht vielleicht die ganze erste Hälfte, aber eine sehr lange Zeit des ersten Parts ja erstmal gar noch rausfällt, ne? Nach dem Angriff eben und sie erstmal das Bein verliert, danach siehst du sie ja echt eine ganze Weile nicht. Das ist mir erstmal wieder jetzt aufgefallen, bevor sie dann endlich zurückkehrt, dann eben mit Holzbein.
Ja.
Dazwischen fehlt sie ja ein ganzes Stück im Film auch. Nee, aber es ist super, ich sag ja, der ist super gecastet und sie hat dieses abgefuckte Frau, junge Frau, die keinen Bock mehr da auf ihre Existenz hat und sich jetzt auflehnt, sagt, nee, so geht's nicht weiter und loszieht und halt mehr will und sich auch nichts gefallen lässt und einen Mittelfinger zeigt, das macht sie halt super.
Es ist halt auch perfekt, weil genau da spielt auch, glaube ich, Rodriguez quasi mit diesem Grindhouse-Feeling, weil das war die einzige Erwartung, die ich hatte, war, dass ich dachte, ich sehe jetzt hier 90 Minuten lang Rose McGowan mit ihrem Maschinengewehrbein durch die Gegend ballern und der Film macht das ja geschickt, weil ich glaube, das kennt man halt aus dem Trailer und vom Poster, wie sie aussieht und sie kriegt dieses Maschinengewehr, glaube ich, 15 Minuten vor Ende ans Bein.
Ja, so magst du höchstens, so,
sag mal, im letzten Drittel auf jeden Fall.
Sagen wir letzter Drittel, ja.
Ja, und das ist auch interessant, dass man da quasi schon die Highlights auch ein bisschen zurückhält. Tom Savini hat mir auch ganz gut gefallen hier als Deputy, der irgendwie mit seiner, der eigentlich nie trifft. Der ist Polizist, aber trifft mit seiner Waffe nie irgendwas. Fand ich ganz witzig. Und ich glaube, Theresa Fergie, hier, also die Sängerin von den Black Eyed Peas damals, die ist, glaube ich, nur dazu da gewesen, um hier das hotte Autogirl darzustellen. Und aber selbst das hat irgendwie funktioniert. Also irgendwie hat das alles Charme gehabt.
Ja.
Hat für mich funktioniert. Wir sehen hier Michael Parks, der seine Rolle aus From Dusk to Dawn und Kill Bill als Sheriff McGraw wieder spielt. Und der Stripclub-Besitzer, das ist der Versicherungsmakler von Robert Rodriguez. Den hat er einfach besetzt. Er hat gesagt, wenn jemand so skrupellos sein kann für so eine Rolle, dann der. Fand ich ganz witzig. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, Theresa, war tatsächlich Tarantino also aus der Besetzung. Ich mag Tarantino als Regisseur. Ich mag wirklich die meisten seiner Filme. Aber ich finde seine Filmauftritte selbst, ja, From Dusk to Dawn, gehört er für mich auch eigentlich schauspielerisch, wenn wir nur das Schauspielerische betrachten, zu den wenigen Schwachpunkten des Films. Und das ist auch hier so, weil ich finde, er ist einfach kein guter Schauspieler. Und ich weiß auch nicht, warum er sich immer diese Ekelrollen aussucht.
Ja, genau, das ist es nämlich auch. Also, ich mag auch viele Tarantino-Filme sehr gerne. Aber je mehr ich über den höre, auch wie er sich so äußert, wirklich halt einfach so, naja, wie jemand, der halt irgendwie vor 20 Jahren hängen geblieben ist und nicht mitbekommen hat, dass die Zeiten sich geändert haben. Und dann aber auch, wenn man zum Beispiel halt eben seine Rollenauswahl sich anguckt, fragt man sich schon auch, was ist mit dem? Also irgendwie, der wird mir suspekter, je mehr ich über den nachdenke. Und ich habe das Gefühl, als ich nur seine Filme geguckt habe, war ich dem deutlich positiver gegenüber gestimmt. Und jetzt denke ich mir so, warum sucht man sich irgendwie halt immer diese super eigenartigen Rollen aus? Also klar, irgendwie
Und er schreibt sie sich auch selbst in der Regel, weil ja, er hat genau, hauptsächlich, ne, in seinen eigenen Film mitgespielt oder eben in den Rodriguez-Filmen.
Ja, und dann irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ist, glaube ich, nicht so verkehrt, dass der jetzt aktuell eigentlich keine Filme mehr macht, weil ich habe das Gefühl, ja, die werden wahrscheinlich immer noch qualitativ sehr hochwertig sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, seine Zeit ist vielleicht auch vorbei. So ein bisschen wie Stefan Raab.
Einen kriegen wir, glaube ich, noch, ne? André, war das
einen
so?
Noch,
einen
noch,
ja. Von mir aus. Einer geht noch, aber ich glaube,
bevor er dann Schluss macht.
ja, dass seine Zeit auch so ein bisschen vorbei ist, dass er, glaube ich, auch da bemerkt man dann halt eben auch an so Rollen, dass er, dass die halt einfach jetzt im Rückblick, dass es irgendwie ein bisschen eigenartig erscheint, dass er ausgerechnet immer solche Rollen spielt. Jetzt im Rückblick sowas zu betrachten, ist ja eine Sache, aber halt auch, wie er sich dann halt eben zum Teil über das moderne Kino äußert, wo man sich wirklich denkt, okay, alter Mann.
Oh, ich muss gestehen, André, ich höre Tarantino wirklich gerne über Filme reden. Also da bin ich immer so, alles andere so interessiert mich nicht, was er erzählt. Aber wenn er über Filme redet und dann auch immer wirklich so Sachen auspackt, wo man denkt, ah krass, davon habe ich noch nie gehört. Aber erzählt es dir dann halt gleich so, dass du sagst, aber es muss sofort auf meine Watchliste. Wenn Tarantino so darüber redet, das muss gut sein. Also das kann er wirklich schon gut. Ich habe auch sein Buch gelesen, wo er da quasi ja eigentlich auch letztendlich eine Ansammlung von Filmkritiken geschrieben hat. Aber auch, ich habe die Hälfte der Filme noch nie was von gehört und die habe ich alle auf die Watchliste gepackt, weil er das so gut, er hat einfach diese Knowledge, diese Film-Knowledge und das mag ich einfach auch,
total.
Weiß ich zu schätzen, einfach so. Ja. Und da, ich verstehe das, was du sagst, Theresa, geht mir auch so als Typ, interessiert er mich eigentlich auch nicht, aber ich mag ihn als Filmemacher und als jemand, der wirklich wahnsinnig viel Ahnung vom Film hat, André, und auch jemand, der dieses Wissen transportiert. Es gibt ja auch immer viele Leute so, die sagen, ja, ich weiß alles, aber das erzähle ich euch nicht so. Aber er ist einer, der mit Begeisterung auch Leute aufnimmt sozusagen, die keine Ahnung haben, aber Ahnung haben wollen. Und er gibt den Leuten das. Ne? Also er hat nicht so dieses, wie sagt man, so von oben herab. Es ist einfach diese Begeisterung vom Film, finde ich, überträgt er wie kaum anderer.
Ich würde kurz eingrätschen, auch wenn du André angesprochen hast. Ich würde dir da trotzdem auch voll recht geben, aber ich würde das als zwei komplett unterschiedliche Sachen einordnen, weil dass der Mann Ahnung von Filmen hat, ich glaube, das kann ihm wirklich niemand absprechen. Auch, dass der einen guten Filmgeschmack hat, kann ihm auch niemand absprechen. Also, aber genau, es wird sich halt einfach losgelöst voneinander betrachten. Bevor jetzt irgendjemand dann kommt mit, weiß ich nicht, ich
trete die hohe
Filmkunst wieder mit Füßen.
Nee, absolut. Würde ich auch genauso sagen. Das kann man nachhaltig ruhig trennen. Absolut. Er ist halt ein Filmfan. Er ist ein Filmfan und er ist ein Kenner. Und ich meine, halt seiner ganzen Vita sieht man ja auch, ne, wie viele Sachen er einfließen lassen hat in seine Filme. Aus dem japanischen Kino, aus dem Hongkong-Kino und so weiter, weil er eben all diese Facetten liebt selbst und die eben dann in seine Filme einfließen lässt und das Ganze eben in seinem Stil vermischt. Aber ja, genau, dass er Ahnung hat, dass er einen guten Filmgeschmack hat, dass er sehr viel gesehen hat und Kino wirklich liebt, das glaube ich ihm aufs Wort. Aber ja, genau, und im Umkehrschluss sitzt er auf irgendwelchen Konferenzen und labert halt über NFTs. So, das interessiert mich dann halt nicht, ne? Also, was er dann privat noch so macht, so soll er machen. Aber als Filmemacher und Filmfan selbst, genau, da ist er absolut im Game und das, denke ich, spricht ihm auch niemand ab.
Wie fandest du denn, André, die Umsetzung dieses Grindhouse-Appeals? Also hier wird ja viel gemacht, ne? Man hat hier versucht, das Editing umzusetzen. Das ist immer ganz interessant, weil es halt so Jump Cuts teilweise zwischendrin hat, wo du halt merkst, es soll halt darstellen, wie früher halt so auch Filmstreifen aneinander geklebt wurden im Editing Room und so weiter. Und hier natürlich viele Störungen im Bild, Flackern, Kratzer und alles Mögliche. Fandst du das authentisch umgesetzt? Hat dir das gefallen? Hat's das irgendwie für dich lebhafter gemacht? Hat das so ein bisschen so dieses Grindhouse-Feeling für dich auf den Bildschirm oder damals auf die Leinwand geholt?
Ja, das fängt ja schon einfach an mit diesem Opening, ne? Diesen alten Intro, die auch früher vor den Filmen liefen, ne? Diese Einblendungen und Logos und mit der Musik, das stimmt ja auch direkt ein. Und dann hast du halt natürlich eben die ganzen optischen Spielereien, die natürlich digital sind, aber du hast eben dieses Filmkorn, du hast diese Risse, dieses leichte Flackern, dann gibt's halt mal absichtlich Szenen, wo es so aussieht, es wird halt gerade irgendwie der Filmstreifen reißen, oder wir haben ja sogar eine Intermission drin, wo dann gesagt wird, sorry, hier fehlt ein Stück, ne? auch gut eingebaut nach der Sexszene.
Ja.
Genau, das ist ja alles drin und das ist alles super cool und ich finde den Look generell gut. Er ist halt schön grob und zusammen mit der ganzen, vor allem mit der Farbpalette des Films, die immer schön so ausgeleuchtet ist, entweder hast du viel Feuer, also eher so warme Farben oder aber auch so grün und rot und also sehr viel so sehr grelle und so ein bisschen fast so neonmäßig. Also die Farbpalette plus halt der digitale Grindhouse-Look, die erzeugen schon echt eine coole Stimmung, finde ich, und geben genau das wieder, was der Film eben sagen will und zeigen will und auch vom Schnitt her, dann passt das alles richtig gut. hast du in der Art auch schon angesagt, Vorgespräch schon gesagt, dir ist der Look ja auch ein bisschen zu clean, ne? Hast du ein bisschen gesagt, finde ich halt auch. Also dafür, dass es natürlich wirken soll, wie ein Film aus vielleicht 70ern, 80ern, der gerade auch von einer alten Filmrolle abgespult
wird. Er hat halt $23 Millionen gekostet und das sieht man halt, dass genau, er 23 ne? Millionen und nicht 23.000 gekostet hat. Ne?
Genau, ne? Das soll halt aussehen wie von einer alten Filmrolle, die irgendwo im Keller schimmelt seit Jahren, aber natürlich ist es eine hochwertige Produktion, die mehrere Millionen gekostet hat. Genau, und am Ende siehst du es natürlich. Aber das stört mich halt überhaupt nicht, weil du, das weißt du, und natürlich geht es halt nur um den Effekt. Und der Effekt funktioniert für mich, weil es halt, es macht ja auch nicht nur die Optik, sondern es macht ja auch das Ganze, das Schauspiel und eben die ganze Inszenierung, und das alles greift ja ineinander. Ne? Es ist aber der Look per se auf jeden Fall, gefällt mir gut und finde ich, gibt halt auf jeden Fall diesen ganzen Vibe halt wieder vom ersten Intro bis hin eben, wie gesagt, zum letzten Filmriss irgendwie herbeigeführt. Und das finde ich schon alles sehr, sehr stimmig.
Ich meine sogar gelesen zu haben, dass sie das, also klar sind da digitale Effekte mit drin, aber sie haben wohl vieles auch. Also 4 der 5 richtigen Kinorollen haben sie, glaube ich, händisch auch so ein bisschen manipuliert. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, das gelesen zu haben. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine das irgendwie, also sieht digital aus, bin ich komplett bei dir. Wenn ich es nicht selber gelesen hätte, hätte ich das auch jetzt behauptet. Aber ich glaube irgendwie, da vorhin noch kurz vor dem Podcast, also vor der Aufnahme gelesen zu haben, dass sie das irgendwie händisch gemacht haben, aber ich weiß nicht. Aber ja, gerade genau, dieses fehlende Stückchen dort, zum Beispiel diese Intermission ist auch super witzig, das haben sie irgendwie gesehen. Tarantino hatte da irgendwie einen Film, einen italienischen Krimi gezeigt und da war das tatsächlich drin, da fehlte einfach was. Und dann haben sie gesagt, das brauchen wir auch in unserem Film, weil eben manche Akte im Film halt besonders vorhersehbar sind oder besonders langweilig, wo immer dasselbe passiert. Und hier fehlt einfach was. Und plötzlich bist du mitten im dritten Akt und hast das Gefühl, ich glaube, wir haben ja gerade 10 Story-Entwicklungen verpasst, aber wir sind jetzt einfach da, wo wir sind, an dem Stand. Und wir müssen damit leben, sozusagen. Und das haben sie halt hier auch gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz charmant gemacht. Theresa, wie hat dir diese Grindhouse-Umsetzung gefallen?
Gehe ich im Grunde genommen mit. Also, ich fand es schon cool und trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass man dem Film dann wiederum andere Sachen verzeiht, zum Beispiel dann halt neben den guten Effekten halt auch ein paar nicht so gute CGI-Effekte, den kommt natürlich der Filter auch ein bisschen entgegen. Gleichzeitig bin ich da auch bei euch, man sieht halt einfach, dass es ein hochwertiger Film ist, wo halt ein Filter drüber geklatscht wurde. Und das kann man definitiv kritisieren. Ich finde aber das jetzt auch nicht dramatisch. Ich finde, man bemerkt halt trotzdem, was er irgendwie damit für eine Stimmung erzeugen möchte, und die kommt trotzdem bei mir an. Und bin vielleicht auch dann am Ende ganz glücklich damit, dass man da doch nicht so eine super pixelige Angelegenheit sieht, sondern doch tatsächlich auch was von dem wahrnimmt, was die da tatsächlich dann auch on screen gemacht haben. Weil es ja auch einfach viele Effekte gibt, die wirklich nicht kaschiert werden müssen. Während ja manche andere Filme, wenn man die da mal in einer HD-Version sieht, wo man sich ganz schön wundert und sich dann doch wieder lieber die VHS-Version zurückwünscht, weil die Sachen dann so fürchterlich gealtert sind. Und das hat man hier halt eher nicht.
Ein wichtiger Bestandteil des Films ist natürlich der...
Ich habe jetzt übrigens gerade noch mal, weil wir sind ja ein Podcast der Vollständigkeit und ich weiß...
Ja, wir wissen schon, du bist der Faktenchecker.
Ich bin ein Faktenchecker. Ich habe es gerade noch mal kurz rausgefunden, damit wir natürlich der Vollständigkeit bleiben. Bei Death Proof haben sie es wirklich, da haben sie auf 35 mm geschossen, danach das Original negativ kaputt gehauen, bis es so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Und bei Planet Terror, der wurde digital gedreht, komplett. Und da haben sie ein quasi, die Effekte haben sie erzeugt, indem sie auch ein Negativ kaputt gemacht haben und das dann drüber gelegt, digital. Ah. Also sie haben den Film digital gedreht und dann quasi ein zerstörtes oder angekratztes, schäbiges Negativ digitalisiert und das drüber gelegt. Aber also, nur Death Proof ist tatsächlich auf 35mm Original gedreht und da haben sie es auch das Original negativ dann beschmutzt, sage ich mal.
Summa summarum haben wieder alle recht, irgendwo in dieser ganzen
irgendwo.
Geschichte. Ein wichtiger Bestandteil des Films ist natürlich der Humor. Wir haben schon drüber gesprochen. Es ist eher geschmacklose Art, ein bisschen infantil, ein bisschen edgelordig, vielleicht auch vulgär an manchen Stellen. Und André hatte sich bestimmt schon fest darauf eingestellt und vorbereitet, dass ich jetzt böse darüber meckern werde, was das doch hier, das ist doch nicht lustig und das sind doch alles blöde Gags und so weiter. Ich muss aber gestehen, für mich hat sich André...
War meine absolut feste Erwartung, ja.
tja, da bin ich ambivalent unterwegs und kann dir eingestehen, vielleicht will ich das gar nicht so gerne machen, aber ich muss es eingestehen, ich habe eher Troma-Vibes bekommen und das hat mir gefallen, weil der Film ist so schleimig, so eklig teilweise, die Story ist so blöd und da sind wieder so Sprüche drin und One-Liner drin und so vom Anfang bis Ende. Ich habe wirklich sehr viel gelacht, habe sehr laut gelacht, da sind auch Running-Gags drin, allein dieser Stand-Up-Comedian-Running-Gag ist genial und dieser Typ im Krankenhaus, der Mitarbeiter von Josh Brolin, der diese ganzen weirden Krankheitsbilder dort von den Patienten dort vorstellt. Hier, der hat eine schwarze Abszesszunge und der andere, was war das, eine chronische, lipidische, irgendwas das mit seinem Penis. Ja, er hatte irgendwie, aus 10 Löchern kommt da der Urin raus und sowas. Das ist alles total blödsinnig und so, aber ich musste wirklich, wirklich, wirklich viel lachen. Und das überrascht dich bestimmt.
Ja, absolut. Wie gesagt, also meine Erwartung war, dass der Film dir zu albern ist und dass der Humor dir bei dir nicht zündet und alles zu dämlich ist. Das war wieder mal bei mir safe, aber cool. Ja, finde ich gut, dass es dir noch gefallen hat. Ich finde es halt auch, es passt halt auch komplett zum Konzept. Es ist so richtig dummer Humor, der aber auch wirklich ein gutes Timing hat im Film, finde ich. Es gibt viele Momente, wo halt ein Gag gemacht wird und dann passiert aber irgendwie, also dann Text-Bildschere super funktioniert oder halt die Sprüche auch perfekt gerade irgendwie in den Moment passen. Also das Timing ist einfach gut. Und es ist halt alles auch hier wieder komplett halt quatschig und drüber. Und es passt sich halt ins Szenario halt super ein. Ja, finde ich halt auch.
Es ist so witzig, wie sie, wie er dort auf dem Krankenbett liegt und so, was haben sie noch, was wollten sie ihm amputieren? Den Arm? Genau. Und dann so, ja, müssen wir amputieren den Arm. Und er so, wie, was? So von wegen, das habt ihr jetzt innerhalb von 10 Sekunden entschieden? Sollten wir nicht lieber eine zweite Meinung einholen? Nö, das passt schon. Also das ist halt wirklich, es ist wirklich Trauma. Ich weiß nicht, ob sie sich das irgendwie nochmal zum Vorbild genommen haben, aber es ist halt wirklich diese Art von Humor. Und auch so wie, Ray, auch dann später, glaube ich, zu dem, nee, der, hier, Sheriff McGraw sagt doch zu Ray, ja, aber wir nehmen mein Auto. Und dann drehen sie sich um und dann explodiert es einfach. Na, dann eben doch nicht. So, das ist halt wirklich völlig platter Humor, aber es ist funktioniert.
Der Gag ist mir auch wieder aufgefallen. Der ist auch, das meine ich mit Timing. Ja. Der ist richtig gut. Er steigt halt ein, er will ja eh die ganze Zeit irgendwie die Kontrolle über ihn, weil er ja eigentlich sein Gefangener ist.
Ja.
Ne? Und er will halt zehnmal irgendwie die Knarre haben, jedes Mal, nein, kriegst du nicht, bist du bescheuert so. Und dann eben hat er schon Handschellen an, geht trotzdem ins Auto rein und er so, nix, wir nehmen meins. Und in einer Sekunde halt hinten geht das Ding hoch und er nur so dreht sich um. Alles klar. Ich bin ein Beifahrer, so. Das ist schon, das sind gute Sachen dabei, auf jeden Fall.
Ja, generell finde ich, Therese, auch diese Rolle von Ray ist halt auch cool, weil er erstmal total Nonsens auch die ganze Zeit labert immer, aber er hat sowas von wegen, am Anfang ist es ja nur so eine Behauptung. Er behauptet ja von sich selbst, dass er alles im Griff hat, er ist der Coolste und alle müssen auf mich hören und so weiter, ich habe alles im Griff. Und dann denkt man so, na, irgendwie weiß ich nicht so recht. Und später siehst du dann, wie er einfach mit seiner Waffe umgeht, als hätte er 5 Millionen Stunden Waffentraining gehabt und alles Mögliche funktioniert, wie er auf dem Bike sitzt und so. Das ist schon ganz witzig. Aber generell würde mich auch interessieren, warum der Humor scheinbar, glaube ich, schon rausgehört zu haben, auch für dich funktioniert. Obwohl er derbe und daneben ist.
Ja, wundert man sich manchmal, ne? Ich kann das auch nicht so richtig sagen, warum das bei so einem Film, bei dem Film hier funktioniert und bei einem vielleicht vergleichbaren Film dieser Art bei mir überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass es wirklich einfach sehr drüber ist und auf eine Art grenzüberschreitend und edgy, aber auch nicht aufs Volle. Also zum Beispiel haben wir da schon irgendwie Szenen, die vielleicht eigentlich auch schwer zu verdauen sind, dass da zum Beispiel eindeutig ein Thema mit häuslicher Gewalt irgendwie drinsteckt zwischen dem Arzt und der Anästhesistin. Und ich meine, im Grunde genommen wendet er da ja, also er betäubt dann halt ihre Hände mit Spritzen, ist schon auch irgendwie krass, aber irgendwie auch funny gewesen, wie er dann da so mit den Spritzen rumhantiert. Aber es hat irgendwie so einen Touch von, okay, wir sehen jetzt halt trotzdem irgendwie halt eben, wie er sie da irgendwie mit Spritzen massakriert. Okay, das ist eigentlich zu hart ausgedrückt, aber halt nicht, wie er irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Gürtel auf sie einsteigt oder so irgendwas, was realistischer ist. Oder auch, Quentin Tarantino in seiner legendären Rolle als Rapist Number One. Es gibt halt keine Vergewaltigung. Es wird halt suggeriert, okay, das ist schon prinzipiell irgendwie das, was er vorhat, aber es gibt sie nicht. Und glaube ich, kriegt der Film das dann doch immer rechtzeitig hin, noch zu sagen, okay, und das machen wir jetzt aber nicht. Und ich glaube, das ist für mich was es für mich dann möglich macht, auch irgendwie Spaß mit dem Film zu haben. Wäre jetzt so meine Erklärung. Und den hatte ich auch wirklich. Ich saß jetzt nicht laut lachend vorm Fernseher, aber schon so ein bisschen, also schon amüsiert, würde ich sagen.
Ich liebe auch diese Szene im Krankenhaus, als der Infizierte dort oder Zombie-Typ halt auf Josh Brolin losgehen will mit dieser Knochensäge und der wird halt auch schon vorbereitet, dieser Gag, natürlich, weil wir die Steckdose halt schon mehrfach vorher sehen und das halt genau just bevor er ihn theoretisch zersplittern würde, halt der Stecker aus der Steckdose gezogen wird. Das ist halt wirklich so, das könnte halt auch in Shaun of the Dead drin sein, André, ne?
Ja, genau, das ist es halt. Da sind wirklich so richtige Gag-Gags drin, die wirklich auch in normalen Komödien funktionieren würden. Und die sind dumm und albern und platt, aber in dem Szenario, in der Mischung funktioniert es halt auch da. Ja, und statt eben halt dann mit der Säge zersägt, drückt er sich halt so eine Eiterbeule auf und schmiert ihn halt komplett mit so einem Glibber halt ein, wie, ja, im besten Street-Trash-Moment. Sie lösen es ja dann trotzdem immer noch mal auf und so. Das ist wirklich gut gemacht. Also es ist, ich sag mal, der schwerste Moment des Films ist halt eigentlich, wenn sich das Kind erschießt. Das ist halt schon hart, ja. Aber auch selbst das ist natürlich nicht so hart, als wenn das halt in einem Drama passieren würde oder so. Es hat halt immer noch, es ist zwar krass irgendwie, denkst du, oh, okay, aber es bleibt ja keine 2 Sekunden Zeit, bis der nächste Quatsch schon wieder losgeht. Und deswegen, auch das hat nicht so natürlich so einen schweren, schwermütigen Impact irgendwo.
Und es taucht doch am Ende wieder auf.
Ja, eben, plus da auch nicht so, weil da hätte man halt auch noch einen draufsetzen können und sagen würden, okay, das zeigen wir jetzt auch. Und das tut man ja eben auch nicht. Und ich glaube, dadurch, dass der Film da halt echt immer vorher abbiegt und sagt, okay, nee, wir sind zwar edgy, aber so edgy jetzt auch wieder nicht, glaube ich, ist das eine sehr gelungene Kombi.
Kombi ist auch das passende Stichwort. Der Humor wird hier natürlich auch mit ordentlich Splatter und Gore kombiniert. Handgemachte Effekte von Greg Nicotero und Howard Berger. Ich muss auch da sagen, auch da, André, musste ich wieder an Trauma denken, weil es halt auch so diese schönen alten klassischen Trauma-Melting-Effekte hatte. So Gesichtsschmelze, alles verglibbert, alles schmilzt zusammen und so. Ich liebe das. Also ich hab das total abgefeiert in dem Film. Es hat mich ein bisschen gestört, dass man zwischendurch so ein paar digitale Effekte drin hatte, wo ich dachte, so, das hättet ihr auch irgendwie selber machen können per Hand. So diese Blasen, wenn die so in Gesichtern manchmal so entstehen, haben sie oft mit digitalen Sachen gearbeitet. Da irgendwie fragt so, ob das jetzt nötig war, aber alles, was handgemacht ist, das sah schon wieder richtig cool aus. Und vor allem fand ich, André, dass die Gewalt einen gewissen Impact hatte. Jetzt emotional nicht, aber einen physischen. Das heißt, wenn da auf jemanden eine Schrotflinte geschossen wurde, dann ist halt auch richtig was von dessen Körper so weggeplatzt. Und du hast richtig so gemerkt, diese Schüsse haben Wucht. Und wenn da irgendjemand mit einem scharfen Gegenstand auf ihm einprügelt oder so, das hat alles Wucht gehabt irgendwie durch diese praktische Effektarbeit. Aber auch da muss ich sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, also einmal die ganzen widerlichen Effekte und diese Glibber-Sachen, die Eiter-Sachen, bin ich auch bei dir, ist so richtig Trauma-esque. Das ist auch ja so Street Trash und so, da gibt's, erinnert richtig schön auch so an die, auch in die alten Tage. Und ist auch alles gut gemacht und auch wenn bei den Shootouts, wenn so Zombies umgeknallt werden, ne, dass die Einschusslöcher da spritzt ja direkt eine Fontäne Blut raus und es hat alles so richtig Schlagkraft, das steckt alles so durch. Das haben sie auch echt gut gemacht, bin ich auch bei dir. Und ja, das Problem ist halt wirklich, eben weil das meiste handgemacht ist und auch echt gut aussieht, da fallen halt, und gerade bei den Masken, die tragen ja trotzdem Make-up, so, die ganzen Zombies und die Infizierten. Und gerade weil das alles echt gut aussieht, fallen dann halt diese Digitaleffekte halt, die dann draufgelegt werden, dann leider halt ein bisschen auf. Ne, also diese pulsierenden Beulen, so, dass die halt digital sind, das sieht man dann halt, weil das eben so rauspoppt, so richtig in dem ganzen Handmade-Look. Das ist halt ein bisschen schade. Aber trübt es jetzt auch nicht wirklich. Aber alles andere ist wirklich astrein. Ja, von abgetrennten Gliedmaßen, gesprengte Köpfe, der ganze Glibber, wie gesagt, die Einschusslöcher. Das hat alles wirklich Hand und Fuß. Das ist schön gemacht. Das sieht toll aus. Und ist einfach so richtig schön spratzig.
Und es gibt ja auch, Theresa, auch mal, man muss ja auch mal, es gibt ja durchaus begründeten und sinnvollen Einsatz von CGI. Und ich finde, in diesem Film gibt es tatsächlich diesen Effekt. Ich habe ihn gefunden, wo ich ihn wirklich loben kann. Und das ist eben Cherries Bein, welches ja entfernt wurde sozusagen. Und man hat es dann im Film quasi zuerst beim Tischbein und später dann mit so einem Maschinengewehr oder Sturmgewehr oder so ausgetauscht. Und dass man dort dann quasi mit so Greenscreen-Effekten sozusagen an ihrem Bein gearbeitet hat, und das wirklich echt aussieht, das ist zum Beispiel mal sinnvoller Einsatz, weil das kannst du halt praktisch nicht lösen, praktisch geht dieser Effekt nicht. Und hier ist er digital umgesetzt und da finde ich es dann vollkommen in Ordnung, weil ich finde, man sieht es auch nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie haben die das gemacht? Ja, es muss wahrscheinlich Greenscreen irgendwie sein, dass sie halt quasi die Teile vom Bein grün gemacht haben und das dann später digital ersetzt haben. Aber ich finde, da funktioniert es. Das ist ein sinnvoller Einsatz. Das hat mir dann gefallen auch.
Ja, ja, vor allem, weil man es halt eben, finde ich, nicht sieht. Also ich konnte das jetzt nicht erkennen, dass da offensichtlich mit Greenscreen gearbeitet wurde. Und ich finde auch, dass das entsprechend dann auch für mich überhaupt gar kein Problem ist. Also wenn es so gut gemacht ist, dass ich denke, das könnte auch echt sein, dann beschwere ich mich auch nicht über CGI. Ich beschwere mich nur drüber, wenn es halt eben auch so aussieht, dass man das aus 1000 Meter Entfernung sehen kann, dass es halt CGI ist. Und ja, ist ja generell auch einfach eine super coole Idee, die auch schon einfach, kann man glaube ich schon auch ikonisch nennen. Also auch Leute, die Planet Terror nicht gesehen haben, werden vermutlich in irgendeiner Form ja dieses Bild im Kopf haben von einer Frau mit einer Maschinenpistole als Bein. Ich bin mir nicht sicher, das ist auch ein guter Satz.
Ja.
Ich kann es nicht belegen, aber ich bin mir sicher, dass es auch popkulturell, glaube ich, mittlerweile in irgendeiner Form ja eine Relevanz hat, dass es auch immer mal wieder verarbeitet wird, obwohl mir jetzt spontan nichts einfällt. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ist.
Ich musste auch nochmal nachgucken erst, ob man sich da nicht auch so ein bisschen von dem Japanese Gore Splatter Kino hat inspirieren lassen, hier Machine Girl und Tokyo Gore Police und so weiter, aber Tokyo Gore Police
Meatball Machine, ja.
Und so, ich glaube, das ist schon auch ein bisschen drin, auch wenn tatsächlich die meisten dieser Filme wie Tokyo Gore Police sogar erst danach gedreht wurden, war es wahrscheinlich ein gegenseitiges Befruchten. Aber der Film lebt natürlich, André, von seinen skurrilen Einfällen, aber eben auch von seinen skurrilen Figuren, die viel hermachen, weil wenn wir ehrlich sind, das werdet ihr auch merken, liebe Devils and Demons Zuhörer und Zuhörerinnen, das wird heute eine eher kurze Folge, weil ja, es gibt tatsächlich nicht super viel über den Film zu erzählen. Wir könnten natürlich jetzt hier noch zigtausend Trivia-Fakten auspacken, aber die könnt ihr auch selber nachlesen. Aber er lebt eben nicht von der Story, André, sondern wirklich vom, was wir eben schon gesagt haben, Humor, Splatter, aber natürlich von diesen skurrilen Figuren auch, die sehr viel hermachen. Ne? Das ist halt wirklich ein Ensemble-Film und jede Figur bringt irgendwie irgendwas Skurriles mit hinein, was einen gewissen Erinnerungswert mit sich bringt dann. Ne?
Ja, und selbst die größten Randfiguren. Dann hast du da diese zwei Babysitterinnen, dieses Babysitter-Zwillingspaar da, die bei der Ärztin, Anästhesistin ja. Da die Kinder hüten und die dann da irgendwie auf der Couch liegen und irgendwie telefonieren und die ganze Zeit, das Kind ist halt dabei und ganze Zeit irgendwie nur fuck, fuck, fuck schreien und überhaupt und über übrigens sehr, sehr hoher Fuck-Faktor im Film, wird glaube ich wirklich sehr oft genannt. Und dann kommt sie halt völlig durch nach Hause, weil sie gerade vorher eben da kurz mal einen Attentat von ihrem eigenen Mann überlebt hat und tritt sie so aus der Tür raus, so verpisst euch mäßig. Danach gehen sie noch auf sie und ihr Auto los. Und später schließt sich der Gruppe dann einfach auch ohne Erklärung, völlig random, nachdem dieser Filmschnitt quasi kommt, sind sie plötzlich dabei und kämpfen halt mit denen. Das ist alles so unfassbar random in diesem Film. Und das ist halt völlig egal. Du hinterfragst ja auch überhaupt nichts bei Planet Terror, weil es ist halt einfach alles cool und es macht Bock und es macht Laune. Und auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn gerade ergibt und du dafür keine Erklärung geliefert bekommst vom Film, stört dich halt einfach nicht, weil es einfach unterhaltsam ist. Das ist halt das Geile.
Auch die beiden Brüder sind cool, ne? Sheriff, also Sheriff Hake und JT Hake, der dort das Diner hat. Die beiden sind halt auch super getrennt, aber auch zusammen.
Mein Lieblings-Running-Gag ist das mit der Soße. Mit seiner Barbecue-Soße, die ja so unfassbar geil sein muss, dass er dafür quasi einen Grimme-Preis bekommt.
Wie war es doch? Jetzt weiß ich, was fehlt. Salz,
ja, genau. Und er halt ständig, auch wenn er irgendwie mit der Soße in Büro bekommt, überall irgendwie platzen Köpfe, alles voller Blut und Gore, aber er kommt irgendwo mit seinem Finger an die Soße und schmeckt so ab, meint so, ist die geil. Das ist so dumm, aber ich liebe diesen Running Gag mit dieser Barbecue-Soße. Ja, also deswegen, das ist es halt, ja, die Figuren und wie sie eingesetzt werden und wie random es einfach alles ist. Alles so dumm, zufällig zusammengewürfelt. Und macht einfach nur Spaß, auch ohne Sinn und Verstand. Du brauchst es aber auch nicht. Ja.
Theresa, welche Figuren haben dir am besten gefallen?
Rusty, der Hund, der war echt süß.
Ja, gut.
Naja. Of course, ja. Ich würde tatsächlich sagen, Rose McGowan ist für mich da ein richtiges Highlight. Es macht wirklich richtig viel Spaß, ihr dazu zu sehen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, obwohl ihr ihn gerade gesagt habt, JT, das ist doch Rusty.
JT ist der Barbecue.
Ja, ja, genau, cool. Den fand ich irgendwie auch cool, ne, weil vor allem er auch irgendwie dann ständig in so einer Umgebung ist, als wäre er eigentlich so der übelste Schlechter. Oder also, man geht irgendwie, also am Anfang habe ich gedacht, okay, irgendwie geht von dem Gefahr aus, weil der so shady wirkt. Aber am Ende ist er halt einfach ein netter Typ. Und das fand ich halt auch ja ganz cool, wie da so mit den Erwartungen dann gespielt wird. Und ich glaube, so die beiden haben mir am besten gefallen. Und ich habe tatsächlich voll vergessen, dass Fergie mitspielt. Und ich bin ja großer Fergie-Fan. Deswegen habe ich mich auch über sie gefreut. Aber naja, jetzt eine Oscar-reife Rolle liegt sie halt nicht hin. Aber ich habe mich
gefreut. Ich sag mal so, also wenn eine Filmszene oder zwei Filmszenen beschreiben sollen, was Male Gaze, ich wurde ja kritisiert, dass ich Male Gaze immer falsch interpretiere, aber das wäre jetzt für mich so dieses Typische gewesen, dass diese Szene nur zur Begeisterung der Männerwelt existiert.
Ja, ich glaube, so ist es auch richtig.
So ist es auch, glaube ich, ja. Ja. Das kann man schon so sagen. Sie ist da halt einfach so der Hotness-Faktor drin und sie überlebt ja auch nicht lange.
Ich finde es dann wieder irgendwie okay, weil sie das halt weiß. Also jetzt als Schauspielerin weiß sie das, dass sie deshalb gerade dort in dieser Szene, in diesem Film drin ist. Und das macht es dann irgendwie dann für mich vollkommen in Ordnung, wenn es dann so ist.
Aber nichtsdestotrotz ist sie genau so reingeschrieben. Ja, klar.
Okay. Ja, ja. Aber es gibt ja so, ich finde es halt schlimm, wenn du das Gefühl hast, dass vielleicht die Schauspielerin denkt, sie wird hier besetzt wegen irgendwelchen
Schauspielern und so. Die Kamera und dann, reduziert das dann nur, ja.
Ja, und hier ist ja ganz klar und sie wusste das ja eben auch, ja. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber ich fand es auch cool, ja. Und auch coole Stunts sind auch mit bei, echt ein paar schöne Sachen so bei den Verfolgungsjagden und so, bei den mit den Vehikeln, wenn sie mit den Autos fahren oder Motorrädern und so, ist auch alles ganz cool oder mit dem LKW. Viele Explosionen, wirklich sehr viele Explosionen. Und das macht es letztendlich, und ich will jetzt noch gar nicht schon so aufs Richtungsende drücken, aber wir kommen da jetzt automatisch langsam schon hin. Es ist nur so ungewohnt, weil wir nie so schnell oft in diese Richtung kommen. Aber es ist wirklich auch einfach vielleicht der entscheidende Punkt für den Film, Theresa, warum er so gut ist. Die Zeit vergeht wie im Flug und er ist wirklich extrem kurzweilig. Ne? Du guckst irgendwie gefühlt nie auf die Uhr während des Films und dann ist aber trotzdem schon vorbei. So schnell geht es. Ich weiß, ich habe jetzt eben die Grindhouse-Version geguckt, die ist halt auch ein bisschen kürzer als jetzt diese Einzelversion. Aber ich habe trotzdem das Gefühl einfach, dass da nichts zu viel dran ist, dass das einfach jede Minute von dem Film irgendwie Spaß macht. Da passiert immer irgendwas. Es ist nicht langweilig. Es ist immer was los. Irgendwas Skurriles passiert immer. Und wenn es ein richtig beschissener Dialog ist, der vielleicht auch ein bisschen cringe ist, der aber eben dann trotzdem wieder witzig ist, weil du weißt, okay, der ist jetzt drin, damit wir denken, mein, ist das ein scheiß Dialog. Also es sind irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde ihn einfach super unterhaltsam, super kurzweilig.
Ja, würde ich voll mitgehen. Und halt eben auch, dadurch, dass man halt nichts in dem Film wirklich ernst nehmen kann, ist es auch kein Film, der dann ja so eine Schwere im Kopf macht, wo man irgendwie das Gefühl hat, man muss da jetzt noch drüber nachdenken und irgendwie verarbeiten, was da eigentlich gerade passiert. Es ist halt wirklich so, man setzt sich vorm Fernseher, macht es an und kann halt einfach den Kopf ausschalten. Und genauso habe ich den jetzt auch wieder geguckt. Und da muss man sich wirklich, also ich habe auch versucht, mir darüber Gedanken zu machen, jetzt in Vorbereitung, und dachte mir so, nee, ich glaube, das ist überhaupt nicht förderlich, da über irgendwas so richtig nachzudenken, was da passiert, und dann anzufangen, den Plot zu hinterfragen und was wohl wie von Bedeutung ist. Damit tut man sich halt wirklich keinen Gefallen. Und vor allem jetzt würde ich jetzt mal sagen, für so einen Abend, wo man irgendwie Lust auf einen spaßigen, lustigen Film hat, über den man echt nicht nachdenken muss, mit irgendwie viel Rumgesplatter und ein bisschen Ekel, dann ist das wirklich ein perfekter Kandidat.
Ja, André, nimmst einfach Kopf ausschalten und reinziehen lassen und nicht nachdenken. Hier darf man das einfach auch mal. Und hier macht es einfach auch Sinn und funktioniert so.
Ja, genau das. Und er ist halt auch einfach ideal natürlich für alle Tarantino-Rodriguez-Fans, ne, weil du auch super viel Fanservice aus ihrem Universum irgendwie hast, ne? Die männliche Hauptfigur heißt ja Al Ray, das ist ja den ihr Name für, also war damals bei From Dusk Till Dawn, das ist ja der Ort, wo am Ende George Clooney quasi hinfliehen will. Und so heißt ja auch dieser TV-Sender, dieser Stars-TV-Sender da in USA, wo den ihr ganzer Kram läuft, der heißt ja auch Al Ray und sowas. Da sind ja ganz viele Anspielungen und so Namen drin, die sie halt aus ihrem Universum droppen. Also da Fans kriegen da eh super viel Fanservice auch. Und natürlich haben wir ja schon gesagt, ne, der, wie heißt der, Michael Parks, ne, der den Sheriff spielt, quasi gleiche Rolle wie in From Dusk Till Dawn und auch in Kill Bill. Also du hast aus diesem Tarantino-Rodriguez-Universe halt super viel Kram drin. Also für Fans ist das eh gefundenes Fressen. Die meisten werden ihn ja auch kennen. Aber wenn nicht, ja, dann auf jeden Fall gucken, auch für den Spaß, für den Humor und eben einfach für diese absurde Gewaltschraube, die aber halt eben einfach unterhält. Genau das. Es ist halt kein schwerer Film. Es ist kein, ja, ein bisschen eklig halt hier und da, wer so mit Schleim und Körperflüssigkeiten so ein bisschen Probleme hat. Das ist ein bisschen eklig teilweise, so das Gefühl.
Nickelodeon verwachsen.
Ja, genau, es ist halt so richtig so A-Monsters-mäßig. aber genau, es ist halt alles total unterhaltsam und poppig und schlägt irgendwie nirgendwo drauf, so bösartig. Es ist einfach pures Unterhaltungskino.
Und der hat halt trotzdem eine schöne Atmosphäre, finde ich. Also er hat trotzdem, klar, das ist wie gesagt, man spürt da jetzt keine Bedrohung als Zuschauer. Man fühlt da jetzt keine Gefahr und so weiter und gruselt sich auch nicht. Aber trotzdem hat das auch so eine klassische Horrorfilm-Atmosphäre trotzdem. Du hast ja vorhin eigentlich schon gesagt, so wenn das Bild so in so schöne Grüntöne getaucht ist und so weiter, ja. das hat Vibes, also muss ich sagen. Also das ist schon, ne, also man könnte da jetzt in dieses Setting auch einen richtigen Gruselfilm oder Horrorfilm reinbauen, auch ohne Gags, und dann würde das von der Bildsprache her funktionieren. Was auch eben dazu passt, dass auch der Score, eigentlich wollte ja Robert Rodriguez tatsächlich John Carpenter verpflichten dafür. Das hat wohl irgendwie vom Zeitplan her nicht gepasst und deswegen klingt da jetzt auch ein paar Stücke so ein bisschen nach die Klapperschlange, aber auch der Score, der passt da auch perfekt rein, ne? Und der macht sich jetzt nicht lustig über den Film, sondern könnte auch als ernsthafter Horrorfilm-Score funktionieren. Also ich muss sagen, da das Handwerkliche sehe ich da im positiven Licht.
Ja, und beim Soundtrack halt auch, es ist halt immer dieses Main-Theme, dieses Wiederkehrende.
Ja.
Das ist halt auch diesen alten Grindhouse-Style. Das ist halt immer so ein wiederkehrendes, prägnantes Theme, was in fast allen, ja, vor allem dann in den Bedrohungsszenen immer wieder einspielt. Was auch echt cool ist, was echt catchy ist, was schön retro ist. Ja, auf jeden Fall, habe ich ja auch gesagt, genau, mit den Farben, das mag ich total. Und der hat einfach so einen schönen Look dadurch. Und diese Schere aus eben diesem Farbspiel, dem Filter und diesem alten, angekratzten Look irgendwie, das hat auf jeden Fall Atmo, ja. Und auch so viel mit Nebel und du siehst, dass das ein Set ist halt, aber es ist auch völlig egal, ne? Es ist halt einfach so eine Nebelmaschine, die da was reinfegt, während dann irgendwie da dieses Gas austritt auf dieser Militärbasis und so. Es ist einfach stimmig.
Theresa, wie würdest du den Film bewerten abschließend?
Ich bin am Ende bei 4 Sternen, einfach weil es dann irgendwie doch kein Film ist, wo ich sagen würde, 5 von 5, komplettes Meisterwerk, alles geil. Ich kann trotzdem nicht so super viel kritisieren, aber es ist für mich einfach irgendwie kein Film, ja, der für mich irgendwie in einer Klasse mit vergleichbaren Filmen spielt. Ich finde, hab ja gerade schon gesagt, der ist perfekt, wenn man einfach was irgendwie blutig, ekliges gucken möchte, was spaßig ist, wo man sich keine Gedanken drüber machen möchte. Und das macht er wirklich gut. Der hat eine starke Hauptdarstellerin, hat eine schwache Story, aber ist scheißegal. Hat coole Effekte die meiste Zeit, und die nicht so cool sind, ist im Grunde genommen auch egal. Der kann wirklich auch, ja, mit coolen Ideen auch tatsächlich, finde ich, punkten, auch wenn die Story halt an sich jetzt nicht, ja, super besonders ist. Allein das halt eben mit dem, ja, Maschinengewehrbein ist schon cool. Aber auch davon ab, dass wieder zum Beispiel auch die Spritzen eingesetzt wurden, fand ich irgendwie cool. Ne? Die Ideen, wie die Leute mutieren, sieht irgendwie cool aus. Ich kann da eigentlich nicht viel drüber meckern. Ist spaßig, ist jetzt aber auch eben kein Meisterwerk, finde ich. Aber nee, genau, deswegen am Ende 4 Sterne. Ich glaube, das ist eine ziemlich faire Wertung.
Ja, gehe ich mit. Also natürlich ist das nicht in Meisterwerk gefilden, aber es ist halt wirklich einfach ein rundum unterhaltsames Ding für Splatter-Freunde, für Schleimfreunde, für Leute, die auf diese Art Humor stehen, für Leute, die halt auch diese Art des Filmmakings mögen. Also ich habe da auch, wie gesagt, die Story war mir auch wirklich vollkommen egal, weil die Story wird irgendwie eher über die skurrilen Figuren erzählt und dann funktioniert sie wieder ganz gut, weil letztendlich haben wir hier auch irgendwie gefühlt nur 3 Settings oder sowas oder Setpieces sozusagen, an denen sich die Figuren dann eben entlang hangeln und deren Austausch, deren Zusammenarbeit und die Einfälle, die dabei sind, die machen den Film für mich lebendig. Und ich muss sagen, war wirklich positiv überrascht. Ich hatte gedacht, das ist nichts für mich, aber ich habe eine tolle Zeit gehabt, hat super viel Spaß gemacht, habe sehr viel gelacht und rundes Ding, bin auch bei 4 Sternen, André.
Ja, schließe ich mich tatsächlich an. Also mal wieder die Einigkeit, die heilige Dreieinigkeit.
Sorry, not sorry.
Ja, aber ich kann mich nur anschließen. Es hat wieder Spaß gemacht, den nochmal zu sehen. Wie gesagt, es ist auch eine lange Zeit her gewesen, bei mir bestimmt 7 Jahre nicht mehr gesehen oder so. Und er macht immer noch richtig Laune und bin da ganz bei euch. Es ist so ein schöner Hirnausfilm. Einfach mal zurücklehnen, ein bisschen sich voll spratzen lassen, ein bisschen ekeln, ein bisschen lachen und einfach und halt seine Zeit haben. Und obwohl er halt ein bisschen Überlänge hat, über 100 Minuten dauert, wo man erst denkt bei der Laufzeit bei so einem Film, der wo die Story halt völlig Humbug ist und so, denkst du, hoffentlich zieht er sich nicht. Aber die Zeit vergeht auch so wie im Flug bei dem Film. Der hat so ein schnelles Pacing, da passiert halt ständig irgendwie was. Die Locations sind zwar jetzt nicht so super zahlreich, aber es wechselt immer schnell hin und her. Es wird nochmal eine neue Figur eingeführt und es gibt ein neues Plot-Device und es passiert halt immer was. Immer was in Bewegung. Es gibt keine große Länge und Co. Und wenn der Film gerade droht, irgendwie lang zu werden, dann gibt es halt irgendwie einen beabsichtigten Filmschnitt und plötzlich brennt halt ein Haus, obwohl es vorher nicht war. Und so hangelt sich der Film super schnell nach vorne. Und das macht ihn halt so schön rasant und ja, wie gesagt, langweilt da halt auch überhaupt nicht. Und ja, bin auch bei Theresa so, ich habe auch wenig zu meckern, aber es ist kein 5-von-5 Film natürlich, ne? Es ist natürlich immer noch einfach sehr simpel alles und sehr runtergebrochen und aber für das, was er will, eben einfach diesen stumpfen Grindsploitation-Kram liefern, der einfach nur durch Effekte bestechen soll und durch den Look eben und durch einfach weirde Charaktere und so, und das fasst halt alles super zusammen. Genau, so für die Speerspitze meiner Wertungsskala reicht es dann jetzt auch nicht, aber es ist immer noch ein unterhaltsames Ding und ist jetzt auch so ein Film, den ich jetzt auch jetzt erstmal wieder nicht mehr gucken muss, aber den kann man, glaube ich, immer wieder mal rausholen und hat dann immer wieder auch wieder eine gute Zeit damit. So ein Film ist das halt eben. Ja, 4 Sterne.
Spaß gibt's nächste Woche nicht, denn wir wagen einen Ausflug in den Trickfilm oder Animationsfilm und schauen uns, gehen in die Retrospektive und schauen uns einen Film an, der viele Menschen in meiner Altersklasse oder in Andres Altersklasse als Kind früh verstört hat, weil man vor den Fernseher gesetzt wurde. Och, Krischi, guck mal, das ist ein Film mit Hasen, guck dir den doch an. Und am Ende saß dann dort ein verstörtes Kind weinend vor dem Fernseher mit verstörtem Blick. Das kann nur eines bedeuten, André, wir schauen uns unten am Fluss Watership Down an, würde ich sagen.
Gott. Ey, wirklich, ich glaube, das nicht da draußen. Ich habe so eine Angst vor dieser Folge. und ich kann euch jetzt schon sagen, ey, als schon mal heiß machen, das wird unheimlich emotional und persönlich nächste Woche. Das könnt ihr glauben. Also ich bin auch geprägt worden von diesem Film. Das wird sehr persönlich nächste Woche.
Sehr gut. Theresa, kennst du den Film eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, da bin ich tatsächlich zu jung für. Weil ich habe das schon von vielen Leuten gehört, dass das von denen so ein Film ist, der die halt krass verstört hat in der Kindheit. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der auch jemals, als ich Kind war, irgendwie im Fernsehen lief, dass ich den aus Versehen mal geguckt hätte.
Nee, ich glaube, als du dann in dem Alter warst, war es zum Glück schon bekannt, dass der einfach nicht für kleine Kinder ist.
Ich kann es mir auch vorstellen und deswegen habe ich nur viel drüber gehört. Ich habe den aber jetzt halt eben noch nicht gesehen und bin dann auch mal ganz gespannt. Und auch wie ich das jetzt dann vielleicht im Kontrast zu euch, die, glaube ich, dann alle drei diese Erfahrung mit diesem Film gemacht haben, wie ich den dann einordne und wie ich den wahrnehme. Kann, glaube ich, ganz spannend werden.
Fairerweise muss man sagen, die Eltern sind gar nicht mal so schuld gewesen. Es war eigentlich vor allem die FSK, die schuld war, die den Film ab 6 freigegeben hat. Und das ist ein Film, den ich vermutlich auch heute nicht mal ab 12 freigeben würde, weil auch 12-jährige Kinder diesen Film wahrscheinlich nicht verstehen.
Der Film braucht halt vor allem viel Einordnung in dem Alter und das wurde einfach nicht gemacht. Ich habe den auch damals, nächste Woche. Aber
nächste Woche.
Wird wild.
Alles klar. Wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, supportet uns gerne. Ihr kennt die Wege dafür. Kommt nächste Woche gerne ins Hamburger Savoy Kino. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden von euch, der da sein wird oder eben auch bei den zukünftigen Malen, die hoffentlich stattfinden, dabei sein wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute mit Devils & Demons, mit André, mit Theresa und mir. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.